Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den Sonntag Estu Mihi ist heute das Evangelium nach Lukas im 10. Kapitel vorgesehen. Ich lese uns dieses Evangelium und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Als sie aber weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und Martha hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Soweit das Wort der Schrift. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir bitten dich an diesem Morgen, dass du dieses Wort öffnest, dass es für uns verständlich und greifbar wird, dass wir uns daran wiederfinden und dein Heil für uns und dass wir daraus Mut schöpfen für unseren Alltag in deiner Nachfolge. Amen. Bitte, nehmen Sie Platz. Da sind sie wieder, diese beiden ungleichen Schwestern, Martha und Maria. Von ihnen und ihrer Geschichte wird viel erzählt. Immer wieder lesen wir diesen Predigtext in Gemeindekreisen, eine recht bekannte Geschichte, wie ich denke. Jeder kann sie vielleicht in Grundzügen irgendwie beschreiben, die Situation, die da vor Augen steht. Da gibt es einen ganzen Haufen an jungen Männern, die mit Jesus zu Besuch kommt. Das hat öfter Jesus so gemacht, dass er sich wo eingeladen hat. Man weiß nicht, ob es hier auch der Fall ist. Ob er sich selbst eingeladen hat oder ob er eingeladen wurde. Und wenn man nun Besuch hat, muss man den auch gebührend empfangen und bedienen und muss sich viel Sorge um ihn machen. Und das macht Martha. Maria scheinbar nicht. Ein Text, den wir kennen aus Konfirmandenunterricht oder den Gottesdiensten. Auch am Sonntag Estu Mihi hat dieser Text seinen richtigen Platz. Martha und Maria, zwei ungleiche Schwestern. Sie wohnen miteinander. Martha ist wahrscheinlich die Hausherrin, vermutlich die ältere. Maria wahrscheinlich die jüngere Schwester. Die beiden wohnen zusammen mit ihrem Bruder, also so eine Art Geschwister-WG, das ist Lazarus. Und sie empfangen Gäste und bedienen sie. Wer möchte nicht gern bei Martha zu Gast sein? Einer Person, die sich sehr viel Mühe macht. Vielleicht riecht es da nach leckerem Essen im Haus. Vielleicht wird da guter Wein aufgetafelt, vielleicht leuchten da dunkelgrün die Oliven und natürlich kehrt auch Jesus gern ein. Eigenartigerweise kehrt Jesus immer gern dort ein, wo es auch gute Mahlzeiten gibt. Und nun erzählt unsere Geschichte, dass Martha sich um die 13 Männer da sorgt und ihnen dient. Da kommt das Wort Diakonie auf einmal drin vor. Sie dient, die Diakonia kommt da drin vor. Und Maria hingegen liegt zu Tische, so wie das im Orient üblich ist. Man legt sich hin zu den Mahlzeiten, man verdaut dann auch gleich noch mit gut. Kommt dann in so eine Art Suppenkoma und dann kommt man gar nicht mehr hoch. Man bleibt da einfach liegen und wenn das Gespräch angenehm ist, ist doch wunderbar. Und wenn nicht, dann nickt man eben ein. Maria und Martha, diese ungleichen Schwestern. Wie oft werden die beiden auch gegeneinander ausgespielt? Wie gut könnten eigentlich beide ungleichen Schwestern auch zueinander passen und sich ergänzen und sich unterstützen? Was könnte diesen beiden nicht alles zusammen gut gelingen, wenn sie an einem Strang ziehen würden? Aber da gibt es eben zwischen den Marthas und den Marias in dieser Welt bis heute Streit und Konkurrenz. Wie oft werden da Denken und Tun gegeneinander ausgespielt. Wer ist denn wertvoller? Der Meister, der in der Werkstatt arbeitet oder der frisch gebackene Master von der Hochschule? Kopf oder Hand? Handwerker oder Wortarbeiter, Maria oder Martha. Nun, eine Gesellschaft leidet darunter, wenn die Marthas gegen die Marias ausgespielt werden und umgekehrt, wenn Wortarbeiter und die produktiven Handwerker gegeneinander ausgespielt werden. Auch eine Gemeinde braucht beide, darf sich nicht ausspielen lassen. Maria und Martha, beide haben ihren Platz da. Wir alle freuen uns, wenn das Kirchencafé hergerichtet wurde, tatkräftig, heute sogar mit Pfannkuchen da drüben. Herzliche Einladung. Danke an die wunderbaren Helfer, die das machen, die mit anpacken, im Hintergrund mitarbeiten, an die Marthas. Danke aber auch an die Marias, die die Hände falten, für die Gemeinde beten, zuhören, Telefonate führen, anrufen, fragen, wie geht's dir, erzähl doch mal. Die sie vielleicht eine Minute länger Zeit nehmen nach dem Gottesdienst, um dem anderen, der anderen zuzuhören. Vielleicht sogar für ihn und sie zu beten, ein gutes Wort mit auf den Weg zu geben. Vieles in unserer Gemeinde wäre ohne die fleißigen Marthas, die ganz praktisch denken, gar nicht möglich. Und vieles wäre in unserer Gemeinde ohne die Marias, die da im Gebet sind, die im Hören auf das Wort Gottes sind, die im Hören auf das Wort anderer Menschen sind, auch nicht möglich. Maria und Martha, eine Gemeinde braucht beides. Eine Stadt braucht beides, braucht diese beiden Schwestern. Eine Gesellschaft braucht sowohl Martha als auch Maria. Wie schön wäre es, wenn sich die beiden nicht als Konkurrentinnen verstehen würden, sondern Hand in Hand, wertschätzend, achtend miteinander umgehen würden, im Gleichgewicht miteinander. Ganz nach dem Thema des Paulus, unterschiedliche Gaben, aber eben ein Geist. So weit, so gut. Martha und Maria, beide Schwestern sind wichtig. Schauen wir aber mal an, was Jesus dazu sagt, denn die Geschichte mit Martha und Maria eskaliert ja an einer bestimmten Stelle. Es geht eben doch öfter mal schief, dass da eine zu Füßen liegt und hört und die andere sich viel zu schaffen und zu arbeiten macht. Gesundheit. Vers 41. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Nun stellen wir uns einmal vor, dass diese beiden Schwestern in dir und in mir existieren. Dass du diese Martha in dir hast und die da ihr Leben in dir führt, als Christin, als Christ, und dass du zugleich aber auch Maria in dir hast. Wohlgemerkt, wir reden hier von den Menschen, die Jesus bereits ins Haus gelassen haben. Maria und Martha haben Jesus schon ins Haus gelassen. Es geht hier darum, dass du als Christin, dass du als Christ beides in dir trägst. Maria und Martha, dass die ein Leben in dir führen. Die Theologie sagt dazu, eine Vita in dir haben. Du hast eine Vita der Martha und der Maria. Als Christin und als Christ bist du beides. Und damit wir diese beiden Viten unterscheiden können, haben sich in der alten Theologie da auch zwei unterschiedliche Bezeichnungen herausgebildet. Und wie das so bei Theologen üblich ist, muss das immer alles lateinisch sein. Und deshalb heißt die Vita der Martha in dir die Vita activa. Das Aktive, das schöpferische Leben, das tatkräftige Leben. Da ist jemand kreativ, da will jemand was machen, da sorgt jemand für Ordnung in dir. Die Seite hast du sicherlich an dir. Als Christ schaust du auf diese Welt und willst doch was tun. Als Christin siehst du die Ungerechtigkeit in diesen Tagen und willst doch was dagegen ankämpfen. Vita activa. Da ist eine fleißige Hausherrin in dir, die Martha. Verachte die nicht. Und dann gibt es die Vita contemplativa, die Maria in dir. Das Gegenstück gewissermaßen zur Vita activa der Martha. Nun, vielleicht erinnern Sie sich an die Predigt, die ich mal vor 3 Wochen, glaube ich, gehalten habe. Damals hatte ich gesagt, dass wir aus der Epiphaniaszeit kommen. Und nun an den Sonntagen vor der Passionszeit sich der Blick schon wieder ändert, nämlich von dem Stern hin zum Kreuz geht und darüber hinaus zum auferstandenen Christus des Ostermorgens. Wir kommen aus unserer Feierlaune raus, wir sind vom Licht der Epiphanie und dem Glanz der Weihnacht schon wieder weit entfernt. Das hatte viele angezogen, das hatte viele verzaubert, aber jetzt sind wir wieder mitten im Alltag drin und die Weihnachtssterne sind schon lange weggepackt. Und es ist wieder mächtig dunkel geworden. Das merken wir in unseren Tagen. Das merken wir vielleicht auch im eigenen Gefühl, wenn wir sehen, dass da um uns drumherum Chaos existiert und es irgendwie das Gefühl nicht auszuräumen geht, dass es immer schlimmer wird mit uns und unserer Gesellschaft und unserer Welt. Schon lange greift die Finsternis wieder. Und da den Blick zu weiten, zu sagen, hier, der nächste Blickpunkt ist das Licht von Ostern. Da hinzugucken, sich nicht in dem Dunst und in dem Nebel, der um uns drumherum gesponnen wird, in diesen Tagen zu verlieren, zu resignieren, zu verzweifeln. Darum geht es hier auch in diesem Text. Mit diesen beiden Vieten in mir und in dir. Das Licht ist wieder zahlreicher, er ist wieder weniger geworden, die Dunkelheit ist wieder zahlreicher geworden. Und über die eigene Festtagsstimmung hat sich wieder die Nüchternheit des Alltags gelegt. Und jetzt also an den Sonntagen vor der Passionszeit richten wir den Blick auf das Leiden und den Tod Jesu und schließlich auf Ostern. Und jetzt geht es darum, diesen Blick zu behalten, diesen Blick zu bewahren, nicht aus der Ruhe zu kommen, nicht herauszufallen aus Glauben, Liebe und Hoffnung. Diese drei, die wir gerade auch gehört haben in der Lesung. Wie kommen wir dazu, unseren Blick auf Ostern zu werfen, schon jetzt und nicht in unserer Finsternis zu versauern, zu resignieren und zu verzweifeln, wütend zu werden oder den Kopf in den Sand zu stecken? Nun, Martha ist da so ganz sympathisch in dieser Situation. Sie versucht der Unordnung Ordnung entgegenzusetzen. Sie versucht, dem Chaos in der Welt eine Struktur zu geben, eine Aktivität zu geben. Das versucht sie, diesem ganzen Unordentlichen entgegenzutreten. Die wischt ihren Gästen hinterher. Die schleppen jede Menge Dreck in ihr Haus. Und Martha macht sich richtig viel Mühe und wischt hinterher. Will, dass es ordentlich bleibt. Mir ist diese Frau sehr sympathisch, denn sie versucht, dieser ganzen chaotischen Welt irgendetwas Kontinuierliches, etwas Bestandhaftes entgegenzusetzen und sagt, nein, ich gebe mich damit nicht zufrieden, dass es hier so zugeht, wie es hier zugeht. Sie beißt die Zähne zusammen, bewirtet ihre Gäste, beseitigt den Dreck, lässt den anderen auch mal ausreden, auch wenn er ihr so unsympathisch ist, bedient auch die, die vielleicht ungebeten mit im Haus sind. Und dann kommen da immer wieder neue verunsichernde Nachrichten und Gäste ins eigene Haus und machen Angst, bringen irgendwie doch wieder alles durcheinander, verwechseln Freund und Feind, schüren Ängste und Hass. Die Lügengeister, die kommen auch. Und Martha wischt und räumt und macht sich Mühe, denn sie will Unordnung nicht haben in ihrem Haus. Vita activa. Aber irgendwann, da bemerkt sie, ich kann nicht mehr. Ich komme da an meine Grenzen. Ich kann verstehen, wenn Christen sagen, wir müssen doch was tun in dieser Welt. Ich kann verstehen, wenn Christen sagen, wir müssen doch jetzt aktiv werden. Wir müssen doch jetzt in dieser Gesellschaft, in dieser angespannten Situation, in unserem Land, auf dieser Erde ein Statement setzen in den Tagen dieser Finsternis und des Chaos. Wir müssen doch was tun gegen Unordnung, gegen Gewalt, gegen Lüge, gegen Hass, gegen den ganzen Dreck, der uns hier tagtäglich reingeschleppt wird. Martha setzt ihren Fleiß der Unordnung gegenüber. Ich bewundere sie, weil sie nicht müde wird. Das ist eine Gabe Gottes, auszuhalten, durchzuhalten, weil sie kräftig ist, weil sie ausdauernd ist, weil sie kreativ ist, sich widersetzt diesem drohenden Chaos und dieser irren Welt. Martha ist aktiv, sie ist tugendhaft. Wir hatten das bei den Vorkonfirmanden, glaube ich, bei den Konfirmanden glaube ich nicht, da hatten wir uns mit den Tugenden beschäftigt. Wissen Sie, was Tugenden sind? 7 gibt es im Christentum davon, auch eine besondere, wunderbare Zahl. 7 Kardinaltugenden. Die Konfirmanden wussten gar nicht, was der Begriff Tugend eigentlich aussagt. Kennen Sie Tugend? Führen Sie tugendhaftes Leben? 7 Tugenden gibt es in unserem christlichen Glauben. 3 davon sind ganz besonders. Und die haben wir vorhin gerade in der Lesung gehört. Glaube, das heißt das Gottvertrauen. Die Eigenschaft, die Art zu leben, dass ich Gott nachfolge. Wunderbar gestern die Auslegung von Thomas Kopel bei der Andacht auf dem Zinzendorfplatz. Nicht die Angst auf den Thron Gottes zu setzen, sondern Gott auf dem Thron Gottes zu setzen. Gottvertrauen, Glaube, Frömmigkeit. Die zweite ist die Liebe, davon haben wir gehört. Das Mitgefühl, das Begegnen dem anderen mit Empathie. Das dritte der 7 Tugenden ist die Hoffnung, also zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Das vierte ist die Tapferkeit. Die Bibel nennt das die Mannhaftigkeit, die Tapferkeit. Nicht klein beizugeben, Ausdauer steckt auch dahinter. Das fünfte ist die Gerechtigkeit, dass ich also nicht abgestumpft werde bei all dieser Ungerechtigkeit in dieser Welt. Die Klugheit ist eine Tugend. Klugheit. Ich weiß, zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen. Mit ihm oder ihr so zu reden, dass es ihm oder ihr auch passt und ankommt in der Kommunikation. Dass ich mein Wissen, was ich vielleicht habe, auch im richtigen Moment umsetzen kann und einsetzen kann. Und das andere, das letzte, ist die Mäßigung. Das heißt, auch mal die Klappe halten zu können, wenn es dran ist. Mäßigung. Glaube, Liebe, Hoffnung, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Klugheit, Mäßigung. Das sind die 7 Kardinaltugenden des Christentums. Und das ist Bestandteil des geistlichen Wachstums, so sagt der 2. Petrusbrief. Leben Sie ein tugendhaftes Leben. Leben Sie ein tugendhaftes Leben. Mit Ausrufezeichen. Leben Sie diese Vita Activa. Leben Sie, wie auch Martha lebt. Das ist nichts Verkehrtes. Setzen Sie dieser Unordnung in der Welt Ordnung entgegen. Seien Sie auch Martha. Und zugleich, und das sagt unsere Geschichte eben leider auch, kommen wir als Martha immer wieder an unsere Grenzen. Zugleich merkt Martha, dass es Situationen und dass es Zeiten im Leben gibt, da reicht das mit dem Hinterherwischen nicht mehr. Da ist sie überfordert in all der Aktivität und der Kreativität und dem Fleiß und selbst dem tugendhaftesten Handeln. Da stößt sie an ihre Grenzen. Die Finsternis nimmt immer weiter zu und die Sicht wird verhüllt und vernebelt. Und alle Aktion kommt irgendwann in den Aktionismus und bringt nichts mehr. Ich kann nicht mehr. Und leider lassen da viele Marthas in unseren Tagen die Hände sinken, ihre Schultern hängen, weil sie ausbrennen, weil sie scheinbar gar keinen Erfolg mehr haben und alle ihre Aktionen nichts mehr bringen. Und es wird immer unordentlicher und immer irrer. Haben Sie das noch im Ohr, was Martha Jesus fragt? Sie fragt: Herr, fragst du nicht danach, dass... Erinnern Sie sich wiederum an das Evangelium vor 3 Wochen, die Geschichte der Sturmstillung? Da fragten die Jünger das Gleiche. Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Kümmert es dich gar nicht? All der Fleiß, all die Eigeninitiative hat nichts gebracht. All das Schöpfen da am Boot und all das Wischen der Martha hat nichts gebracht. Fragst du nichts danach, dass wir hier umkommen in dieser Welt? Fragst du nichts danach, dass wir hier umkommen in diesem Chaos? Die Anklage ist deutlich zu hören, sowohl bei den Jüngern in Seenot, als auch bei Martha und ihrer Überforderung. Und da antwortet Jesus der Martha: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Die Vita kontemplativer. Da gibt es noch eine andere in dir, ein anderes Leben, eine andere Vita, die Maria verdeutlicht und verkörpert. Du brauchst diese kontemplative Vita. Du brauchst das, dass du innehältst, dass du in die Schrift schaust, dass du ins Gebet gehst, dass du die Ehre Gott gegenüber gibst, dass du auf das Wort der Schrift hörst, auf das Wort deines Bruders, deiner Schwester hörst, dass du danach spürst und nachsinnst, dass du dich zu Füßen legst und vielleicht auch mal einnickst. Du brauchst diese Maria in dir, sonst kommt die Martha an ihre Grenzen. Du brauchst, wenn du eine aktive Christin, ein aktiver Christ sein willst und was bewegen willst in dieser Welt, brauchst du umso mehr die Maria, die sagt, ich bin an der Kraftquelle. Ich nehme das Wort erst einmal auf. Ich lasse es wirken. Ich lasse mich jetzt erst einmal bedienen. Das ist nicht die Vita Passiva, das ist noch was anderes. Das ist eine kontemplative. Ich nehme mir die Zeit, schaue unterschiedliche Dinge an, denke darüber nach, konfrontiere es mit dem Wort der Schrift und bringe es dann ins Gebet vor Gott. Innehalten, Lobpreis, Bibellese, Zeit für Gott, Zeit für das eigene Seelengebet sich zu nehmen, für das eigene Herz nachhören, nachspüren, was ist hier drin in mir. Arbeite und schufte und schrubbe ich wie Martha und komme an meine Grenzen? Oder wäre es jetzt nicht die Zeit, um sich wie Maria zu den Füßen des Herrn zu legen, damit die Martha morgen wieder weitermachen kann? Vita aktiver, vita kontemplativer. Und je größer Martha sein will, umso mehr muss Maria liegen. Das ist der gute Teil, den du in Maria erwählt hast. Das soll nicht von dir genommen werden. Das heißt, das Hören auf Gottes Wort, aus diesem Hören heraus leben. Aus dem Hören auf Christus heraus zu leben. Das Osterlicht nicht aus dem Blick zu verlieren. Nicht in der Finsternis mich abzurackern mit meinen Aktionen, sondern den Blick nach vorn zu werfen, Gott die Ehre zu geben. Im Anschauen, im Stillewerden, im Anbeten. Marias Hören, Marias Beten gibt Kraft und Futter für Marthas Tugenden. Also beides, Vita aktiver und Vita kontemplativer. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.